an und wir freuen uns auf, was du mitgebracht hast für uns.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich will mich nur ganz kurz vorstellen, weil ich ja jetzt auch zum ersten Mal hier bei euch bin. Ich komme aus Schramberg im mittleren Schwarzwald, also ein bisschen über eine Stunde von hier zu fahren gewesen. Ja, heute mein Mann und mein Sohn sind mit dabei. Wir machen nachher noch einen kleinen Familienausflug bei dem schönen Wetter. Aber schön, dass wir hier den Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Ich bin jetzt seit etwa einem Jahr als Referentin für Open Doors unterwegs. Aber mein Mann und ich, wir sind tatsächlich schon seit über 20 Jahren mit dem Dienst verbunden. Und wir haben vor allen Dingen in den ersten Jahren, auch als unsere Kinder noch klein waren, die Gelegenheit gehabt, viel zu verfolgten Geschwistern zu reisen, sie zu besuchen, zu ermutigen, zu unterstützen, wo das auch immer möglich war. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, wo uns erst einmal selber auch die Hände sehr gebunden sind. Ja, wir beschäftigen uns heute mit Christen im Gefängnis und da fragt man sich schon, was kann ich überhaupt für die tun? Aber ich hoffe, dass ihr im Laufe jetzt meiner Ausführungen dann mitbekommt, dass wir sehr wohl für sie was tun können, dass wir uns mit ihnen verbinden können, dass unsere Gebete auch hinter Gefängnismauern reichen. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Thema heute auch haben. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Art von Verfolgung, wo die einzelnen Menschen so ohnmächtig und so ausgeliefert sind wie in Gefangenschaft. Ja, wenn ihr euch das einfach vorstellt, es wird einem die Freiheit entzogen, es werden einem viele Grundrechte entzogen. Man kann sich nicht selber seinen Tagesablauf zurechtlegen, man hat ganz eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten. Die hygienischen Umstände sind oft dürftig, man ist Hitze, Kälte ausgesetzt, man hängt davon ab, ob die, die auf einen aufpassen, einem auch das Essen bringen oder nicht oder welche Laune sie an diesem Tag haben oder auch nicht. Also es ist eine sehr verletzliche Position. Aber trotzdem ist es etwas, was viele verfolgte Christen auch beschreiben, wenn sie wieder freikommen aus dem Gefängnis, dass sie sagen, manchmal vermisse ich das, weil das war eine Zeit, da war Gott mir so nah wie sonst zu keinem anderen Zeitpunkt in meinem Leben. Und es hat so eine Süße und eine, ja, da haben sie sowas geschmeckt vom Himmel und von Gottes Reich, selbst unter diesen Umständen, die es wohl außerhalb so nicht gibt. Also das bezeugen viele, viele Christen, die im Gefängnis waren. Jesus ist da mitten dabei. Und deswegen möchte ich auch uns damit hineinnehmen, dass auch unser Glaube gestärkt wird, für die Christen zu beten und zu glauben und zu vertrauen, dass unser Gebet etwas in ihrem Leben bewirkt. Und dafür möchte ich euch als allererstes erzählen von Sarah. Wir sehen jetzt gleich die erste Folie. Genau, Sarah, wir sehen sie hier nur von hinten, aber das ist sie tatsächlich. Sie kommt aus dem Irak, heute ist sie inzwischen schon 32 Jahre alt, aber sie hat Unglaubliches mit Jesus erlebt, aber ich hoffe, wir glauben es alle. Sie ist in einer muslimischen Familie aufgewachsen in Bagdad. Aber ihre Familie lebte in einem christlichen Viertel und so hat sie auch als Kind mit vielen christlichen Kindern gespielt und war immer ein bisschen neugierig, was die denn so glauben und was die denn so feiern, was die denn so machen. Hat immer wieder Fragen gestellt und mit 15 bekam sie von einer Freundin dann eine Bibel geschenkt. Und sie fing an, diese Bibel zu lesen und hat sie auch mit dem Koran verglichen und hat irgendwann gemerkt, wow, das, was in der Bibel steht über Jesus, ist die Wahrheit. Und sie hat beschlossen, Jesus nachzufolgen als Teenager. Ihre Eltern waren jetzt nicht besonders religiöse Muslime, aber als sie dann eben sich dem christlichen Glauben zugewandt haben, da kam vor allem der Vater unter Druck. Er hat gesagt, das kann ich nicht zulassen, dass meine Tochter vom muslimischen Glauben abfällt. Zuerst dachten sie noch, das ist eine Laune, aber sie merkten mit der Zeit, nee, der Sarah ist es ernst. Und da griff der Vater ein. Und er setzte sie unter Druck und sperrte sie in ihr Zimmer ein. Er nahm ihr das Handy weg, sodass sie keinen Kontakt nach außen haben konnte. Und sie war 10 Tage eingeschlossen in dem Zimmer, auch ohne Essen. Und wenn Sarah ihr Zeugnis heute erzählt, tut sie das immer noch unter Tränen, weil das sie so verletzt hat, wie ihr Vater in diesen Tagen mit ihr umgegangen ist. Und er forderte sie noch heraus und sagte, mal sehen, wie dein Gott dich befreit. Und sie hatte jede Nacht den gleichen Traum. Sie sagte, ich träumte, dass ich an einem dunklen Ort war, aber jemand nahm mich bei der Hand und holte mich dort heraus. Obwohl mir meine Situation auswegslos und hoffnungslos erschien, vertraute ich auf Jesus. Jede Nacht in diesen 10 Tagen hatte sie den gleichen Traum. Aber nach 10 Tagen öffnete der Vater die Tür, nur um ihr zu sagen, dass sie am nächsten Morgen verheiratet werden sollte mit einem entfernten Verwandten. Er hat gesagt, ich habe dich wohl nicht gut genug erzogen, vielleicht kann er das besser als ich. Und dann machte er die Tür wieder zu. Und da ergriff wirklich Verzweiflung von dem jungen Mädchen. Ja, sie hat gedacht, mein Leben ist zu Ende. Und sie fing an der Existenz Jesu zu zweifeln. Sie waren ja ein junges Mädchen, ja, sie war eine junge Christin, ganz allein in ihrer Familie. Und sie legte sich schlafen und dachte einfach, ich möchte einfach nur diese Nacht sterben und den nächsten Morgen nicht erleben müssen. Und so legte sie sich hin. Und dann sagt sie, aber als ich an meinem tiefsten Punkt angelangt war, da hat Jesus mich heraufgeholt. Denn in dieser Nacht hatte sie ein Erlebnis, das hört sich an, als käme es direkt aus der Apostelgeschichte. Und sie sagt, jemand kam herein wie ein Licht. Er nahm meine Hand und führte mich heraus aus dem abgeschlossenen Zimmer. Und ich fühlte mich dabei, als würde ich schlafwandeln. Die Person setzte mich in ein silbernes Auto. Und am nächsten Morgen wachte ich in einem Hotelzimmer auf, in einer Stadt im Nordirak, mehrere Autostunden von Bagdad entfernt. Als ich merkte, wo ich mich befand, hatte ich riesige Angst. Aber dann klopfte es an der Tür und der Hotelangestellte kam herein mit einem Tablett mit Essen. Und da wusste sie, dass sie nicht träumte, sondern wirklich sich in diesem Hotel befand. Allerdings ging das nicht lange gut. 2 Tage später stand der Vater vor der Tür. Denn der Hotelangestellte hatte ihn irgendwie ausfindig gemacht und informiert, weil es im Irak absolut unüblich ist, dass eine unverheiratete junge Frau alleine reist. So etwas gibt es gar nicht. Also stand der Vater vor der Tür. Wer hat dich aus deinem Zimmer befreit? Und wer hat dich hierher gebracht? Wollte er wissen. An seinem Haus, am Elternhaus von Sarah, gab es nämlich eine Überwachungskamera zur Sicherheit. Und als der Vater kontrollierte die Nacht, in der Sarah verschwand, hatte die Kamera die Aufzeichnung gestoppt und es gab keine Bilder von dieser Flucht. Und auch auf dieser Fahrt in den Nordirak muss dieses seltsame Auto einen Checkpoint passiert haben. Ja, weil es gibt innerhalb vom Irak mehrere militärische Checkpoints. Auch diese Kamera wurde kontrolliert und auch diese Kamera hatte in der Nacht nichts aufgezeichnet. Also seine Frage, wer hat dich hier rausgeholt? Und da war Sarah dann mutig und sagte, du hast doch selber gesagt, dein Gott soll dich befreien. Und das hat er getan. Weil wer hätte das tun sollen sonst? Ja? Du hattest mein Handy, du hattest den Schlüssel, ich hatte keine Möglichkeiten. Und so war der Vater wirklich tief betroffen und hat sie dort gelassen. Sie ist nicht mit ihm zurück nach Hause gekehrt. Sie hat sich niedergelassen im Nordirak, hat sich dort einer christlichen Gemeinde angeschlossen. Der Vater aber wiederum hat sie für tot erklärt und hat sie sogar aus dem Familienstammbuch löschen lassen. Ja, diese Geschichte, wir schauen die nächste Folie, die ist festgehalten in unserem Sonderheft Gottes verborgenes Wirken. Es ist ein Heft voller Zeugnisse und Wunder, wie Gott auch den verfolgten Christen begegnet, sie rettet und ihnen hilft. Ein paar Exemplare habe ich draußen, aber auch für die Leute, die jetzt im Livestream sind, über den QR-Code könnt ihr das kostenlos bestellen, wenn ihr das gerne haben möchtet. Ja, schauen wir jetzt mal, was die Bibel uns zu sagen hat, zu dem Thema Gefangene in Christus. Ja, gehen wir zu der nächsten Folie. Im Hebräerbrief werden wir nämlich aufgefordert, kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Ja, das ist jetzt eine freie Übersetzung von der Hoffnung für alle, aber mir gefällt es, weil hier geht es um Identifikation. Wir sind aufgefordert vom Neuen Testament her, uns mit den verfolgten Geschwistern, auch mit denen im Gefängnis besonders, zu identifizieren und uns mit ihnen eins zu machen. Mit Menschen wie Sarah. Ja? Und wir sehen an ihrer Geschichte, wie schnell es geht, dass ein Mensch, der allein für sich eingesperrt ist, von Verzweiflung ergriffen wird. Ja, das ist ja eine Foltermethode. Isolation ist eine Foltermethode. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht. Da passieren ganz, ganz viele Dinge in unserem Kopf und in unserem Herzen, wenn wir keinen Kontakt zu der Außenwelt haben können. Und weil wir oft nicht so viel Zugriff haben zu diesen Christen im Gefängnis, ist es umso wichtiger, dass wir unsere Herzen aufmachen für sie. Ja? Und ihr habt heute Morgen Gelegenheit, das zu tun, damit wir sie vor Gottes Thron bringen. Ja, schauen wir uns an die nächste Folie. Da steht etwas, was Paulus geschrieben hat, und es ist das zweite Wunder. Es gibt solche Wunder der Befreiung wie bei Sarah, ganz selten, aber es gibt sie. Aber es gibt auch andere Wunder und es sind Dinge, die wir jetzt hier lesen. Da steht, betet auch für uns, schreibt Paulus, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden. Die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Also wir sehen hier an dieser Passage, dass Paulus hier zu dem Zeitpunkt selbst im Gefängnis sitzt. Und er schreibt an die Christen, an die Kolosser, er schreibt an sie und bittet sie um Gebet. Und er bittet, betet doch, dass ich bald freigelassen werde. Betet, dass ich hier unbeschadet rauskomme. Betet, dass ich bald wieder bei euch sein kann, oder? Nee, betet er gar nicht. Dieses Gebet will er gar nicht. Er sagt, betet doch für mich, dass ich eine Möglichkeit bekomme, auch hier im Gefängnis Gottes Botschaft zu verkündigen, dass ich die Freiheit habe, die innerliche Freiheit, mit den Menschen um mich herum, mit Gefängniswärtern, mit Mitgefangenen, mit allen, mit denen ich in Kontakt komme, hier im Gefängnis, die gute Botschaft von Jesus zu teilen. Wow, ja? Er bittet nicht in erster Linie um eine Veränderung seiner Umstände. Und so ähnlich ist es auch noch heute. Es gibt Christen, die ins Gefängnis kommen und dieses Wunder in ihrem Herzen erleben, dass Gott sie von ihren eigenen Umständen ablenkt und ihnen zeigt, was er auch mit ihrer Gefangenschaft bewirken kann. Und einer davon ist Mojtaba. Genau. Mojtaba ist ein Konvertit, auch er ist vom muslimischen Glauben zum Christentum übergetreten, durch seinen Bruder. Sein Bruder und sein Vater waren stark drogenabhängig und eines Tages bemerkte er eine Veränderung an seinem Bruder. Der war viel ruhiger, nicht mehr so aggressiv, er nahm keine Drogen mehr und irgendwann merkte er, dass sein Bruder heimlich die Bibel las. Und das Leben, die Veränderung, die er in seinem Bruder gesehen hat, hat ihn so überzeugt, dass er zum Glauben an Jesus kam, zusammen mit dem Vater und zusammen mit einer Schwester. Und sie gründeten als kleine Familie mit einer anderen Familie eine geheime Untergrundkirche und ja, wuchsen schneller als gedacht, also innerhalb von kurzer Zeit auf 150 Personen. Das war dann schon fast ja, im Untergrund ja fast nicht mehr zu verbergen. Und so kam es auch eines Tages, dass er verhaftet wurde. Und seine erste Haft waren 22 Tage in Isolation. Das war der Warnschuss. Das hieß so viel wie, hört auf mit euren Aktivitäten. Wir wollen diese Gottesdienste von euch nicht haben. Ja, die Geheimpolizei hat ihn unter Druck gesetzt. Dann wurde er freigelassen. Aber er hat so eine nette Art, es zu sagen. Er hat gesagt, wir haben das gar nicht ausgehalten, uns nicht mit den Geschwistern zu treffen. Und dann fingen sie wieder an, im Untergrund Gottesdienste zu feiern. Und dann machte der Geheimdienst ernst und er kam für lange Zeit ins Gefängnis. Und am Anfang fiel ihm das unglaublich schwer, weil er auch dachte, er hat was falsch gemacht, dass er hier gelandet ist. Und wir sehen jetzt kurz einen kleinen Videoclip, wo er selber erzählt, wie Gott dann seine Sicht auf die Dinge verändert hat. Ja, lassen wir uns nicht täuschen, auch dieser Mann hat stundenlange Verhöre, Folter, Schläge und vieles Übles erfahren im Gefängnis. Aber das ist das Wunder, das ich uns heute mitgeben möchte, auch zur Ermutigung, wenn wir für andere gefangene Christen beten. Gott hat seine Sicht geändert, ne? Er hat seinen Blick geöffnet für die Mitgefangenen, dass er sie sehen konnte und ihre Bedürftigkeit sehen konnte, dass sie Jesus nicht kennen. Und er hat das Evangelium unter ihnen verkündigt und Gott hat die Türen aufgemacht. Und so ist es auch bei Paulus gewesen. Ne? Paulus hat ja, wir haben uns die erste Passage angeschaut, da hat er gesagt, betet für mich, dass ich Jesus verkündigen kann. Und dann gibt er später Zeugnis, schauen wir auf der nächsten Folie, im Philipperbrief gibt er dann Zeugnis, was Gott getan hat in seiner Gefängniszeit. Und da schreibt er, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder und Schwestern, dass alles, was mir zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn im ganzen Prätorium, also bei der Leibgarde des Kaisers und bei allen übrigen, ist offenbar geworden, dass ich meine Fesseln um Christi willen trage. Und die meisten der Brüder sind durch meine Gefangenschaft zuversichtlich geworden im Glauben an den Herrn und wagen umso kühner das Wort furchtlos zu sagen. Das ist das nächste Wunder. Ne? Also Paulus hat gesagt, er hat Gunst bekommen, Herzen haben sich für das Evangelium geöffnet und viele sind durch sein Zeugnis im Gefängnis gläubig geworden. Und die anderen, die das gesehen haben, die haben keine Angst bekommen und gesagt, oh, jetzt müssen wir aber ganz vorsichtig sein, sonst werden wir vielleicht auch noch gefangen genommen. Ja, wir sagen das Evangelium vielleicht einfach ein bisschen leiser weiter oder nicht so direkt. Nein, so haben die nicht reagiert, sondern die waren so ermutigt und haben gesagt, boah, wenn Paulus im Gefängnis so das Evangelium verkündet, hey, dann müssen wir das umso mehr tun. Wir sind hier doch in Freiheit. Wir können das doch furchtlos weitergeben. Aber das ist ein Wunder des Heiligen Geistes, das er in ihren Herzen bewirkt hat. Ja, auch Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, hat mal gesagt, schauen wir, unsere Gebete können dorthin gehen, wo wir nicht hin können. Und Bruder Andrew, wenn ihr ihn kennt, den Schmuggler Gottes, er ist ja an ziemlich viele Orte gekommen. Er ist hinter den eisernen Vorhang gefahren, er hat dort Bibeln hingeschmuggelt, ohne erwischt zu werden. Er kam nach China, als es hieß, es ist unmöglich, nach China zu kommen. Also Bruder Andrew ist schon an ziemlich viele Orte gekommen. Aber er sagt, selbst für uns gibt es Orte, wo wir nicht hingehen können, unsere Gebete können da immerhin gelangen. Es gibt keine Grenzen, keine Gefängnismauern, keine Türen, die uns verschlossen bleiben, wenn wir beten. Und das ist es, mit dem ich euch überleiten möchte, einfach auf uns hin. Ja? Weil wir sitzen hier heute auch, um zu beten für die verfolgten Geschwister. Und dann schauen wir eben mit dem kurzen Blick auf die Weltkarte der Verfolgung, nenne ich sie mal. Hier sehen wir die 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. 50 Länder. Ich möchte jetzt nicht so viel dazu sagen, sondern gleich ein bisschen reinzoomen auf die nächste Karte. Zu drei Ländern, wo wir heute besonders für die Gefangenen beten wollen. Ihr seht, die liegen mitten in diesem Kern, wo alles knallrot ist. Also wirklich Länder mit extremer Verfolgung. Alle drei Länder, die wir heute anschauen, sind unter den Top 10 Ländern, wo es am gefährlichsten ist, Christ zu sein. Der Jemen mit Platz 3, Pakistan mit Platz 8 und der Iran mit Platz 10. Ja, gehen wir erstmal zum Iran. Der Iran, das ist das Gefängnis hier, was wir sehen, in dem auch Mojtaba gefangen war. Das Evin-Gefängnis ist das berüchtigste Gefängnis im Iran, in Teheran. Ein Gefängnis für politische Gefangene mit eigenen Trakten, für die Geheimpolizei, mit winzig kleinen Folterzellen, also 1,5 auf 2 Meter. Aber auch riesige Gemeinschaftszellen, die überbelegt sind, sodass gar nicht alle ein Bett haben. Also es ist ein fürchterlicher Ort, im Iran, in dem viele gefangen gehalten sind. Wir wissen von mindestens 48 Christen, die einfach dort sitzen, weil sie an Jesus glauben. Und ihre Situation hat sich jetzt seit dem letzten Jahr dramatisch verschlechtert. Warum? Das ging los mit dem ersten Angriff Israels auf den Iran und hat sich jetzt so fortgesetzt, auch mit den weiteren Angriffen von Amerika. Die Christen im Iran stehen unter großer Überwachung durch die Geheimpolizei. Und für die Art, wie man im Iran denkt, wird ein Christ immer mit dem Westen gleichgesetzt und sie gelten dort schnell als Spione, die für Israel oder für Amerika tätig sind. Und so gab es eben direkt nach diesen kriegerischen Auseinandersetzungen eine riesige Verhaftungswelle unter diesen Christen. Und schauen wir mal rein auf die nächste Folie. Folie möchte ich einfach eine von ihnen vorstellen. Simin Sohailina. Sie ist auch eine ehemalige Muslima und sie wurde vor 6 Jahren, ist es glaube ich her, auch verurteilt, weil sie eine Untergrundgemeinde geleitet hat im Iran. Sie wurde erwischt und verurteilt zu einer langen Haftstrafe. Das hat man dann umgewandelt in eine elektronische Fußfessel und sie konnte aus dem Land fliehen. Sie hat seit 2020 in Kanada gelebt mit ihrer Familie. Aber im vergangenen Jahr ist ihr Vater gestorben, sehr plötzlich, und ihre Mutter wurde schwer krank. Und jetzt hat sie als Tochter, sie hat es nicht übers Herz gebracht, ihre Mutter einfach ihrem Schicksal zu überlassen und hat dann beschlossen, zurückzureisen in den Iran, um sich um die kranke Mutter zu kümmern. In der Hoffnung, dass diese ganzen Anschuldigungen zwischenzeitlich fallen gelassen worden sind. Sie hat auch ihren Sohn mitgenommen. Aber sie wurde sofort bei der Einreise verhaftet. Sie stand offensichtlich immer noch auf dieser Liste der Geheimpolizei. Zuerst kam sie in ein Frauengefängnis und als im Februar die Bombardierungen anfingen, wurde sie in dieses Evin-Gefängnis auch verlegt und der Kontakt der Familie ist seither zu ihr abgebrochen. Wir wissen, dass die Gefängniswärter im Evin-Gefängnis geflohen sind und die Gefangenen auch zurückgelassen haben mit ein paar wenigen Sicherheitskräften, damit sie nicht fliehen können. Aber die wollten sich nicht aussetzen, die hatten Angst, dass auch das Gefängnis bombardiert wird. Und müsst ihr euch vorstellen, die Gefangenen haben keine Möglichkeit, sich in Schutz zu begeben irgendwo. Und seither ist auch alles eingestellt, sie dürfen keine Familienbesuche bekommen, sie bekommen keine medizinische Unterstützung und sie bekommen das wortwörtliche Brot, Wasser und Brot, mehr bekommen die im Moment nicht zu essen. Und die Situation ist sehr, sehr drastisch dort in diesem Gefängnis. Und das ist das erste Anliegen, für das wir eben dann beten wollen. Es kommt noch mal eine Zusammenfassung am Schluss. Also lasst uns beten für diese Christen, die jetzt unter diesen harten politischen Umständen auch besonders leiden. Dann schauen wir uns das zweite Land an, der Jemen. Ja, auch im Jemen gibt es, also im Jemen gibt es eigentlich keine traditionellen christlichen Kirchen. Alle Christen, die es im Jemen gibt, sind Konvertiten aus dem Islam. Und sie alle müssen sehr, sehr vorsichtig im Untergrund ihren Glauben praktizieren. Sie treffen sich nur in kleinen Untergrundkirchen. Aber sie sind natürlich auch über Social Media, WhatsApp, sonst irgendwas untereinander verbunden. Und im November, also vor 5 Monaten, letztes Jahr, wurden ein paar von diesen Christen gefangen genommen. Darunter waren auch Christen, die schon unter schweren körperlichen Einschränkungen litten, die also eigentlich sehr krank waren. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, im Jemen werden die einfach verschleppt. Es wird auch niemand gesagt, wo die sich befinden. Also das ist noch schlimmer als im Iran, weil die sind dann einfach weg. Man findet sie nicht mehr. Und wir wissen von einem dieser Leute, dass er unter starker Folter dann einfach Namen von anderen Christen preisgegeben hat. Und diese Christen konnten nicht gewarnt werden. Und so sind Anfang dieses Jahres um die 50 Christen festgenommen worden, verschleppt worden und wir wissen nur zum Teil, wo sie sich befinden. Die letzten Verhaftungen waren jetzt am 11.12. April, jetzt vor ein paar Wochen, sind nochmal 3 Untergrundkirchenleiter verhaftet worden. Also da wird jetzt im Moment wirklich versucht, diese wenigen Christen, die es gibt, diese wenigen Untergrundgemeinden, die es gibt, wirklich auszulöschen, indem ihre Leiter und leitende Christen, Evangelisten gefangen genommen werden. Ich möchte euch von einem der Gefangenen erzählen, denn wir hatten Kontakt zu ihm. Unsere Partner, die vor Ort sind, hatten Kontakt zu ihm. Und ich nenne ihn jetzt mal Majid. Und Majid gehört eben auch zu diesem Netzwerk. Und er ahnte schon, als im November diese ersten Christen festgenommen wurden, dass er in Gefahr war. Denn er stand mit ihnen im Kontakt. Und er hat sich schon auf seine Festnahme vorbereitet. Er hat gesagt, ich werde nicht den Jemen verlassen, ich werde nicht versuchen zu fliehen, weil meine Vision ist, dass der Jemen verändert wird. Das kann ich nicht vom Ausland aus tun. Wenn wir alle weggehen, wer bleibt denn dann noch da und wird weitermachen? Der Jemen, der braucht Licht, er lebt seit Jahrzehnten in Finsternis. Und ich wünsche mir, dass ihre Augen geöffnet werden für die Wahrheit, die Jesus bringt. Und dann hat er sich vorbereitet. Wenn ich gefangen genommen werde, dann möchte ich als wandelnde Bibel ins Gefängnis gehen. Und er fing an, so viele Bibelstellen, wie es ging, auswendig zu lernen, um vorbereitet zu sein auf das Gefängnis. Und er gehörte eben jetzt leider auch zu denen, die im Januar festgenommen wurden. Aber wir können darauf vertrauen, dass Majid einer ist wie Mojtaba, der versuchen wird, egal wo er sich befindet, mit Gefängniswärtern, mit Mitgefangenen, das Evangelium und das Wort Gottes zu teilen. Für ihn dürfen wir nachher auch beten. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Land, das sind Christen in Pakistan. Da habe ich einen kleinen Film erstmal für uns zum Anschauen. In Pakistan gibt es ein sehr unseliges Gesetz, das sogenannte Blasphemiegesetz. Es ist also verboten, ganz streng verboten, irgendetwas Beleidigendes über den Koran oder über Muslime oder über Mohammed zu sagen. Und dieses Blasphemiegesetz wird so ausgenutzt, dass Leute teilweise aus ganz üblen Gründen sich gegenseitig beschuldigen. Ja? Da passt einem irgendwas nicht beim Nachbarn, dann sagt man, ja, ich habe genau gesehen, der hat sein Grillfeuer gemacht, aber nicht mit Grillkohle, sondern der hat Koranverse verbrannt. So. Dann wird der Nachbar festgenommen und er muss erst mal beweisen, dass er das nicht gemacht hat. Wie soll er das beweisen? Und so sitzen viele, viele Christen monatelang ohne richtige Verfahren, einfach in Gefängnissen aufgrund solcher Beschuldigungen. Und wir schauen uns mal kurz an, wie sich das für die Christen in Pakistan anfühlt. Ja, wir haben jetzt, sehen auf der anderen Folie nochmal, die zwei junge Frauen, das sind zwei Krankenschwestern, die vor kurzem jetzt freigesprochen wurden. Sie haben in einem Krankenhaus gearbeitet, nur nochmal ein weiteres Beispiel, wie das passieren kann. Und sie hatten da den Auftrag, die Schränke zu reinigen und haben die geputzt. Und jetzt hat ein Arzt gesehen, dass sie beim Reinigen der Schränke wohl einen Aufkleber mit entfernt haben, auf dem einige Koranverse standen. Und deshalb hat der Arzt sie angezeigt. Und dann kamen sie erstmal für 5 Monate ins Gefängnis. Sie durften dann wieder raus, aber jetzt, es dauerte 4,5 Jahre, bis sie freigesprochen wurden von dieser Anklage. Ja, was das auch im Leben dieser jungen Menschen macht. Und sie berichten, dass sie auch in den Gefängnissen sehr viel schlechter behandelt werden in Pakistan als die Muslime. Muslime können zum Beispiel Hafterleichterungen bekommen, indem sie den Koran auswendig lernen. Für Christen gibt es diese Möglichkeit nicht. Und ein Christ, der freigelassen wurde, auch vor nicht allzu langer Zeit, berichtet uns, wie die Zustände waren in dieser Gemeinschaftszelle, in der er sich befunden hat. Und er hat geschrieben, für 100 Insassen standen nur 6 Teller zur Verfügung. Wir teilten uns diese wenigen Utensilien und aßen abwechselnd. Anfangs waren wir, also wir Christen, in einem Raum untergebracht, der zuvor für Tuberkulosepatienten genutzt worden war und wo gebrauchte Spritzen herumlagen. Ein Mitarbeiter des Gefängnisses brachte uns gelegentlich Seifenreste, wurde jedoch verhört, als dies entdeckt wurde. Und dann musste er diese Vergünstigungen einstellen. Und er schreibt, oft blieb uns nichts anderes übrig, als uns nach dem Toilettengang die Hände zu reinigen, indem wir sie an der Wand abrieben. So sind die Haftbedingungen für Christen in Pakistan. Genau, dann kommen wir jetzt zu der nächsten Folie. Hier haben wir jetzt nochmal eine Zusammenfassung von dem, was wir heute Morgen gehört haben. Lasst uns beten für diese christlichen Häftlinge, um schnelle Gerichtsverfahren, Freisprüche und auch Schutz für die Anwälte, die selber unter Lebensgefahr oft Christen verteidigen. Dass Jesus ihnen trotz schlechter Haftbedingungen Gesundheit und tiefen Frieden schenkt, um Versorgung der Familien, das ist auch ein Problem, wenn Familienväter ins Gefängnis kommen, haben Ehefrauen und Kinder oft keine Versorgung mehr. Das gilt vor allen Dingen für den Jemen auch. Und auch, dass sie den Mut bekommen, das Evangelium im Gefängnis furchtlos zu verkündigen. Wir wollen es jetzt so machen, dass wir in kleinen Gruppen zusammen beten für ein paar Minuten. Einfach, was euch auf dem Herzen ist, Iran, Jemen, Pakistan. Und ich komme dann wieder hier vor und mache von hier vorne Schluss. Also wäre schön, ihr dreht euch so ein bisschen zueinander hin, zu viert, zu fünft. Wem es schwerfällt, jetzt laut zu beten, seid einfach bitte trotzdem mit dabei. Betet im Stillen mit und ja, hört euren Geschwistern zu, sagt Amen zu ihren Gebeten. Aber wäre schön, wenn wir uns einfach so zueinander drehen und miteinander beten. Ja, danke, lieber himmlischer Vater, dass du unsere Gebete für die Geschwister gehört hast. Und auch wenn wir ihre Namen meistens nicht kennen, ihre Gesichter nicht kennen, du kennst sie und du hast sie von Herzen lieb. Du hast es zugelassen, dass sie in die Gefängnisse gekommen sind. Aber du hast es zugelassen, nicht um sie zu zerstören, sondern um deinem Namen Ehre zu bringen. Und so halten wir sie dir hin und bitten dich, dass dein Heiliger Geist ihnen ganz nahe ist, dass du sie jeden Tag auferbaust und stützt und heilst. Danke, dass wir diese Zeugnisse auch gehört haben heute von deinem Wirken und dass wir vertrauen dürfen, dass du auch für sie Wunder tust. Amen. Ja, vielen Dank. Ich habe noch nur ein paar kurze Dinge noch. Wenn wir zur nächsten Folie noch gehen. Ja, wenn wir zu den verfolgten Geschwistern vor Ort gehen, fragen wir sie immer, was ist es, was ihr braucht? Was können wir für euch tun? Und die allerhäufigste Bitte, die wir hören von ihnen, ist wirklich, betet für uns. Also das, was wir heute Morgen gemacht haben. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und ein ganz wichtiges Werkzeug, damit wir diese Bitte von Ihnen erfüllen können, ist dieses Monatsmagazin, das wir haben. Ich möchte einfach darauf hinweisen, ihr habt es auf euren Stühlen, da ringsherum liegt es mit dem Kugelschreiber, dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen heute. Wer dieses Heft gern regelmäßig zugeschickt haben möchte, wir schicken das kostenlos zu und dann dürft ihr auf der Rückseite gerne diese Ja-Karte ausfüllen oder auch diesen QR-Code benutzen und dann kommt es ab, für Mai kann ich es noch nicht ganz versprechen, spätestens ab Juni regelmäßig zu euch. Und dann könnt ihr verbunden bleiben und hört weitere solche Zeugnisse, wie ich sie euch heute weitergegeben habe. Diese Ja-Karte könnt ihr am Ausgang, bevor ihr nach Hause geht, einwerfen. Da ist so eine kleine Box und dort könnt ihr sie reinwerfen und ich nehme die dann eben mit nach Hause. In der Mitte von diesem Heft findet ihr nämlich dann einfach einen Gebetskalender, wo für jeden Tag ein kleines Anliegen gezeigt wird. Und da kann man einfach 2, 3 Sätze beim Mittagessen, in der stillen Zeit, einfach an die verfolgten Geschwister denken. Und ja, man bekommt einfach auch einen großen Überblick über das, was Gott weltweit tut. Auch noch zum Schluss genau herzliche Einladung zu den Open Doors Tagen. Die sind ja nicht allzu weit von uns entfernt in Karlsruhe, jetzt Mitte Mai. Es ist nochmal was ganz anderes, so persönlich vor Ort zu sein, auch verfolgte Geschwister zu treffen. Wir versuchen auch einige aus diesen Ländern zu bringen, dass sie berichten von ihrer Situation und uns einfach zu erzählen, wie es ihnen geht und dass wir auch mit ihnen gemeinsam beten. Und deswegen ganz, ganz herzliche Einladung. Es gibt einen Jugendtag, einen Gebetsabend und am Samstag, an dem Himmelfahrtswochenende, den Open Doors Tag mit Kindertag. Ja, dann bin ich jetzt auch am Ende und danke euch einfach für eure Gebete und geht's hier weiter, ja?